Vielleicht auch ein Hallo. Zum zweiten Mal darfst du schon
Ja,
sagen.
wenigstens hallo.
Hallo.
Guten Morgen, heute ist Montag und guten Morgen ist wahrscheinlich falsch, weil es mittlerweile ist schon Mittag und heute ist der Auftakt zum DGS-Kongress. Heute geht's los und Plan ist heute dieser Podcast-Sendung, dass wir uns mit dem Programm auseinandersetzen, was uns die nächsten 2 Wochen erwartet. Schön, euch begrüßen zu dürfen.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
Hallo allerseits.
Hallo alle.
Was ich uns ganz interessant finde, ich habe tatsächlich heute das erste Mal so richtig schon so ein Gefühl gehabt von, es geht irgendwie los. Also was wir beim letzten Mal ja so ein bisschen noch in Zweifel gestellt hatten, wie wir irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, dass jetzt der Kongress beginnt, das hat sich tatsächlich heute Morgen so ein bisschen bei mir eingestellt.
Wieso, was passiert?
Weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe jetzt, also heute findet ja vor allem jetzt eigentlich, also zumindest jetzt für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch irgendwie ist, aber die Eröffnungsveranstaltung statt. Und wenn man halt jetzt so irgendwie eine Art von Einstellung kriegt oder bekommt, dann verändert sich irgendwie auch die Wahrnehmung der ganzen Geschichte. Also es ist jetzt irgendwie nicht mehr so, dass das, weiß ich nicht, dass das jetzt abstrakt ist.
Ja, gleichzeitig ist es auch so, dass jetzt tatsächlich auch die langfristige Vorbereitungsarbeit beendet ist und das ist jetzt so, jetzt, was jetzt gemacht werden muss, muss jetzt gemacht werden. Also man muss jetzt klären, dass die Einladungen rausgehen. Man muss sich jetzt überlegen, habe ich meine Zoom-Links, die natürlich nicht weitergegeben werden dürfen. Man muss klären, oh, verpasse ich jetzt heute schon irgendwas? Es geht ja jetzt los. Und dann schaut man vielleicht das erste Mal so richtig in dieses Programm rein, dass man vorher nur mal so überflogen hat oder vielleicht sich so ein paar Sachen angeschaut hat und muss sich jetzt eine Art Programm zusammenstellen. Und damit ist man dann ja schon eigentlich mittendrin im Geschehen.
Ja, also ja. Ich finde es interessant. Also was wir ja gerade schon aufgegriffen hatten, ist, dass es so komplex ist. Und ich finde, Programm zusammenstellen ist für mich gerade noch zu viel. Ich schaffe es gerade noch nicht, für die nächsten 2 Wochen irgendwie zu wissen, was ich wann, wie, wo besuchen möchte. Aber was ich gerne nochmal an Ajit anschließen wollen würde, ich fand es hübsch, so gerade wenn man am Anfang durchgeht und wenn es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, was heute ist. Und man auf diese Eröffnungsveranstaltung stößt, hatte ich so einen kleinen Flashback, wie sich das immer angefühlt hat, die Eröffnungsveranstaltung auf den anderen Kongressen zu besuchen. Und ich hatte fast so das Gefühl, man kriegt so ein Gefühl davon, wie das ist, mit lauter Leuten sich in einem Saal zu treffen und diese ersten Tuscheleien. Und ich frage mich fast so, wie das wird, der Preisverleihung zu lauschen und den Laudatios und so, die ja durchaus davon leben, dass alle gemeinsam da sitzen und Respekt zollen. Durch ihre Anwesenheit glänzen. Deswegen bin ich zum Beispiel ganz gespannt, wie die Eröffnungsveranstaltung sich entwickeln wird.
Also
Die
zumal ja die Vor
Eröffnungsveranstaltung ist ja auch immer ein lustiges Event. Man währenddessen ist sie ja häufig ja durchaus ein wenig ermüdend und schrecklich. Weil man da drin sitzt und denkt sich, oh, jetzt spricht noch mal der Bürgermeister. Die Bürgermeisterin, jetzt spricht nochmal der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin, und dann kommt diese und jene Person, und dann kommen doch noch ein paar interessante Sachen, und ab und zu hat man noch einen schönen Abendvortrag. Manchmal grandios, manchmal, ja, das liegt vermutlich auch an der, am Interesse an dem Thema. Also ich habe sehr gute gesehen, aber ich habe auch schon so mittelgute gesehen. Aber es ist ja ein Teil dieser Eröffnungsveranstaltung, dass man in diesem Saal, wo dann 2000 andere Soziologinnen sitzen oder 3000, je nachdem wie viele es sind, dass man da ja gewissermaßen auch gefangen ist und dieser teilweise sehr langen Veranstaltung auch folgt und danach gibt es die Party und alle freuen sich schon drauf oder ja, oder man nimmt das so hin, je nachdem. Und das ist ja Teil des Events, das hat Theresa ja gerade schon angedeutet. Und jetzt ist das so plötzlich so ein, naja, man schaut halt mal rein und das finde ich ganz interessant.
Also auf jeden Fall finde ich, ist es auch sowas, so eine Mixed Bag, René, wie du das gerade angeführt hast. Ne? Ich meine, die sind schon oft auch, es ist langweiliges Rumgesitze, auch bei diesen europäischen Tagungen oder so. Aber was ich natürlich schön fand, ist, dass man selten was hat, wo man das mal so auf einen Blick sieht, man quasi diese ja, imaginäre Gemeinschaft der Soziologen und Soziologinnen. Ne? Da sind da halt irgendwie 1000 oder 2000 Leute. Und die pulken sich da. Und jetzt bin mal sehr gespannt, wie viele überhaupt heute da sind. Also das finde ich interessant. Wobei ich merke, bei mir kommt auch schon so ein bisschen, also neben dieser Vorfreude und diesem Feeling, dass es jetzt losgeht, ist es bei mir langsam so pragmatische Panik bei so Sachen. Also ich habe irgendwie, 4 verschiedene Tabs auf, irgendwie, diese PDF mit den Links, dann das Programm, weil einige Dinge finde ich dann nicht. Von daher hat es bei mir heute schon damit begonnen, weil ich schon diese Help-Mail sozusagen belagert habe, weil ich einfach einen Link zu einer Veranstaltung nicht gefunden habe, bloß um dann festzustellen, dass mein Tab quasi nicht aktualisiert war und deswegen dann, ne, so, das sind so Kleinigkeiten, wo man auf einmal denkt, oh, kriegt man das alles hin? Und die Links für die eigene Veranstaltung, dass man das irgendwie schon so ein bisschen zusammensammelt.
Aber das ist gut, dass du es anmerkst, weil so konkret bin ich zum Beispiel noch nicht vorbereitet. Ich weiß, dass ich mich inhaltlich heute mit der Eröffnungsveranstaltung vor allen Dingen beschäftigen werde, aber wie ich da jetzt konkret Zugang bekomme, weiß ich noch nicht. Was sind so die Tipps und Tricks?
Ich kann dir schon sagen, auf Seite 5 der PDF ist. Ich habe nämlich sogar eine Weile gebraucht, um den Link zur Eröffnungsveranstaltung zu finden. Was aber, glaube ich, eher damit zu tun hat, dass man selber manchmal gar nicht weiß, wo man guckt, als damit, dass es nicht da ist. Es ist da, man muss halt bloß irgendwie so in einem eigenen Chaos zurechtkommen.
Und Seite 5 heißt von dem Online-Hauptprogramm, da ist auf Seite 5 eine Verlinkung. Nee, auf der Online.
Es gibt
sehr viele PDFs.
Also wir hatten mal irgendwann, zumindest bei mir war es, glaube ich, so entweder am 7. oder am 9. eine E-Mail zugesandt bekommen mit einer PDF-Datei, wo die ganzen Links zu den jeweiligen Sessions und Sitzungen irgendwie drin sind. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal schauen, dass du dir da quasi irgendwie alles zusammenstellst. Aber ich muss zugeben, das habe ich mir bisher auch noch nicht gemacht. Und vielleicht nur ein kleiner Sidekick dazu. Bei uns, also wir machen ja am Freitag eine Veranstaltung, René und ich und noch ein Kollege, Christian Meyer, sozial. Und wir hatten unser Link war tatsächlich gar nicht vorhanden in dieser Liste. Das haben wir jetzt aber glücklicherweise irgendwie auch noch korrigieren können. Aber insofern kann ich vollkommen nachvollziehen, was du gerade irgendwie meinst, Paul. Es ist ganz viel Flickenteppich gerade, der irgendwie noch, also beziehungsweise ganz viele lose Enden, die noch irgendwie zusammengeführt werden müssen, damit ich mich so richtig für die Tagung auch präpariert fühle und damit es nicht nur irgendwie zu viel Stress wird. In der Planung von Tagen, welche Veranstaltung ich besuche, was ich nicht vergessen sollte und so weiter und so fort.
Sind die SprecherInnen-Versammlungen, die jetzt vor der Eröffnungsveranstaltung stattfinden, auch nochmal der Rede wert? Weil ich bin ganz neugierig, was da so abgeht. War schon mal jemand da oder ist das jetzt, Paul, ist das für dich gerade Debüt?
Du darfst ja nicht, also man darf ja nur rein, wenn man Sprecher oder Sprecherin ist.
Genau, deswegen wäre die Frage, also achso, deswegen, diese Hinterbühne wird hier nicht zur Vorderbühne, ist das die Falltür?
Ja, mal gucken, ich kann euch später berichten, wenn es vorbei war. Also es ist ja
also es ist auch
das erste Mal, dass das so, naja, wir haben uns ja bisher immer so getroffen, ne, wo man sich halt trifft irgendwie beim KWI oder sowas, ne, wo man halt dann da ist und ein schönes Foto gemacht wird oder so. Von daher bin ich eher gespannt, wie auch sowas läuft, ne? So. Aber ich glaube, gespannter bin ich eher auf dem Eröffnungsvortrag. Also außer, dass ich auch dort wieder geguckt habe, wo ich den Link habe, weil der ja natürlich nicht im Programm steht, sondern der kam halt über so eine E-Mail. Und ich bin auch immer ein bisschen E-Mail-chaotisch, ne? Das ist so ein bisschen, ich fühle mich gerade wie, als hätte ich quasi 1000 Zettel, es sind aber halt 1000 Tabs oder so. Und die ganze Zeit denke ich dann so, man will ja dann auch rechtzeitig da sein, aber vielleicht auch nicht zu früh, so ein bisschen wie in der Schule oder so, wenn man ja, irgendwie 15 Minuten vorher in dann ist ja der Raum auch gar nicht da. Ist ja auch ganz komisch, der erscheint ja erst ein bisschen wie so eine magische Pforte zu einer bestimmten Uhrzeit und man irgendwie dann dieses Fenster irgendwie treffen will oder sowas, nicht zu spät zu kommen oder vielleicht auch nicht zu früh.
Ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ich bin die Tante, die gerne über Form redet, aber das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass es diese Illusion sozusagen, die man gerade bekommt, dass man ein Buch bekommt, ne? Also als PDF, wo man genau weiß, das ist genau das Design, was man aus den anderen Heften und so kennt. Ich habe die erste Frage wäre überhaupt, gibt es irgendwo Printversionen? Ich wäre so scharf auf eine Printversion, wo man natürlich versteht, dass die gerade wahrscheinlich nicht existieren. Und ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen, mir das Programm tatsächlich teilweise auszudrucken, damit ich was extra habe, weil ich es nicht schaffe, das wieder auf dem ganzen Bildschirm und sowas zu organisieren. Und jetzt im Moment hilft es mir auf jeden Fall, nochmal einen Zettel in der Hand zu haben. Aber ja, also ich vermisse auch die Bücher. Ich habe auch gerade meine Bücher aus den anderen Kongressen, aus dem Bücherregal geholt. Und ich muss mal gucken, vielleicht lasse ich es mir sogar selber binden, um am Ende noch so ein Heft zu haben.
Da muss ich sagen, da bin ich ja ganz, ganz anders drauf. Also ich finde es eigentlich super, dass wir dieses Conf-Tool haben, aber wir haben ja nicht das volle Conf-Tool und wir haben auch keine App gerade, mit der man dann sich das zusammenstellen kann. Ich verzweifle ja immer an diesen Büchern und dann blätter ich dann rum und dann, ach Mist, jetzt bin ich schon wieder am Dienstag und ich will doch eigentlich den Donnerstag sehen und wo ist denn jetzt eigentlich das Abstract und wo ist denn die Sitzung? Und ich finde diese Papierhaufen finde ich total schrecklich. Also ich habe prinzipiell nichts gegen Bücher, wenn ich einen Text lesen will, aber zur Organisation finde ich Bücher total schrecklich, diese Dinger. Und also auf Tagungen, ich kämpfe immer mit diesen analogen Programmen. Und wenn ich auf Tagungen, die ich besucht habe, wo es dann so eine App gab, wo man sich dann zusammengeklickt hat, markiere diese Sitzung, ich möchte zu dieser Sitzung gehen und zu dieser Sitzung gehen und dann lasse ich mir anzeigen, was ist denn heute Vormittag und so weiter. Da gibt es ja für alle möglichen Konferenzen. Und idealerweise gibt es dann vielleicht sogar noch den Guide, der einem und den Link zur Veranstaltung, also ich begeistert mich zum Beispiel davon, wie das der Chaos Communication Congress immer macht, wo du dann sogar gleich noch eine App hast, die sagt, wo du hinlaufen musst. Und also das macht das Leben so viel einfacher. Und dieses Papier, ich weiß ja nicht. Aber da haben wir wahrscheinlich einfach unterschiedliche Praktiken.
Also wobei meine Erfahrung mit den Apps fürchterlicher ist, zumindest glaube ich bei der ISA oder so gab es das, das war eine Katastrophe. Also ich habe mir das Gefühl, vielleicht liegt das auch daran, dass beim Chaos Computer Club quasi Leute sind, die programmieren können. Ich habe das Gefühl, die soziologischen, also die Programmierer, die für uns zuständig sind, das ist vielleicht nicht die Creme de la Creme oder so. Nein, die machen auch ganz tolle Sachen, aber zumindest.
Liebe Grüße.
Ja. Und die halt
es gibt wirklich ein paar Sachen, wo ich manchmal denke, mein Gott, so, ne, ich habe keine Ahnung davon, aber es ist anscheinend schwerer zu programmieren, als es sich anfühlt. Und da finde ich es manchmal eher schlimm. Aber vielleicht sind das auch so, wie nennt man das so? Kinderkrankheiten, die sich irgendwann auswachsen, weil die Leute ja auch wahrscheinlich noch gar nicht wissen, wie so digitale Eventbesucher, was deren Ansprüche sind und so weiter und so fort. Wobei übrigens.
Ja, es gab da definitiv auch schlechte und gute.
Ja, und Theresas Programm, das gibt es übrigens auch. Also ich bin informiert, das ist einer meiner 1000 Tabs. Es gibt, du kannst dir das Hauptprogramm quasi ausdrucken, auch mit Frontbild, wieder diese schönen Menschen, die sozusagen ein bisschen, diesmal sehen sie aus wie so Wettergroßlagen oder so, das Hoch Erika zieht auf oder so. Und das ist sogar auch ganz nett, weil das ist natürlich im Vergleich zum Heft, ne, so ein bisschen, dass man da irgendwie draufklicken kann und dann linkt, also diese Hypertextualität, wobei die einen auch fertig macht, ne, weil es
links was über links. Als das PDF meinst du?
Nee, es ist eine PDF. Also es ist
ja, gut,
PDF,
aber das aussieht wie das
Hauptprogramm. Okay. Genau,
genau, genau, genau. An dem, genau. Habt ihr mit dem gearbeitet oder habt ihr mit der Online-Übersicht gearbeitet?
Ich arbeite größtenteils halt quasi mit der Online-Übersicht und stelle mir dann halt meine Agenda zusammen, was tatsächlich so ein bisschen die Komplexität der ganzen Geschichte rausnimmt, wenn man einfach nicht alle Veranstaltungen besuchen kann, auch wenn man das gerne machen würde. Also auch jetzt so beim Durchstöbern des Programms muss ich sagen, es ist fast schon wieder irgendwie das traurig, dass halt so viele spannende Veranstaltungen zum Teil auch parallel laufen. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder was ihr für euch da zusammengestellt habt vielleicht.
Mhm. Ja, also ich bin ja jemand, der gar nicht so komplett zusammenstellt. Ich habe mir interessante Sachen markiert und lass mich dann aber auch ein bisschen treiben vor dem Hintergrund einer gewissen Vorauswahl. Aber schau dann immer noch mal ganz panisch rein, so, oh, was hatte ich mir denn da überlegt? Aber weil ich das ja nicht irgendwie markieren kann, ohne dass ich mir jetzt ein neues Dokument anlege, weil es keine Funktion gibt, sich was zu merken, habe ich das jetzt quasi einmal durchgeschaut und dann schaue ich immer noch mal für den aktuellen Blog so, oh, was wollte ich mir denn jetzt eigentlich die nächsten 3 Stunden anschauen? Und habe dann natürlich schon eine Vorselektion, die ich dann einfach im Hinterkopf habe. So, das ist meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Also gleichzeitig das Treiben lassen und die Organisation in einem.
Aber vielleicht nur eine ganz schnelle Ergänzung. Ich finde zumindest schon, dass sich dieses Plan und das Zusammenstellen des Plans doch nochmal stärker individualisiert. Ich meine, es wird sich jetzt halt irgendwie zeigen, ob man auch so Momente hat, wo man jetzt dann irgendwie auf dem Kongress ist und dann sitzt man in irgendeiner Session drin und dann trifft man jemanden, den man kennt und dann stimmt man sich vielleicht spontan ab, doch noch in eine andere Sitzung zu gehen, die man irgendwie interessant findet, weil man die vorgeschlagen bekommt oder so. Aber Stand jetzt habe ich das Gefühl, dass es doch sehr, sehr stark darauf ausgerichtet ist, was irgendwie so mit meinen Neigungen und meinen Interessen, was damit irgendwie korrespondiert.
Es gibt ja so diesen klassischen Effekt, entweder man geht halt mit einer Person, mit der man gerade im Gespräch ist, mit in eine Session rein, oder man erfährt so, ach, übrigens, ich halte jetzt noch einen Vortrag in Sektion so und so oder in Session so und so. Und dann fühlt man sich manchmal auch, wenn man die Person vorher getroffen hat, verpflichtet, dorthin zu gehen, weil man denkt so, oh, ja, die sieht ja dann, dass ich da an dem Thema der Person interessiert bin. Also was man ja möglicherweise auch ist, aber vor dem Hintergrund der Komplexität und der vielen anderen Möglichkeiten, man kommuniziert ja auch mit der Anwesenheit in der Sitzung. Interesse an einem Thema und ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt.
Das finde ich, also das fand ich auch interessant, als ich nochmal das Programm jetzt durchgearbeitet habe. Ich habe das tatsächlich das PDF genommen und habe wirklich mal brav so von Anfang an angefangen, richtig zu lesen. Ich habe mir auch die Einführungsworte von der Organisation zum Beispiel durchgelesen. Und was ich interessant finde, ist, dass man anfängt, es so detailliert anzugucken und Stück für Stück merkt, okay, so holt man das Programm auf gar keinen Fall ein. Worüber ich aber dadurch gestolpert bin, was ich sehr charmant finde, ist, dass unter anderem es ja diese Einführung in Software gibt. Und das fand ich zum Beispiel auch nochmal eine interessante Idee, was jetzt mit diesem Online-Kongress vielleicht einen anderen Reiz bekommt, dass Softwareanbietende jetzt zum Beispiel die Möglichkeit anbieten wollen, wie das aussieht, weiß ich auch noch nicht, dass man aber Software ausprobieren kann. Und das stelle ich mir übrigens ein interessantes, auch nach einem, hört sich nach einem interessanten Bonbon an, wo ich gespannt bin, ob sich da vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten durch den digitalen Kongress ermöglichen. Und das andere, worüber man stolpert, das hat René letztes Mal schon erwähnt, sind die Zoom-Bilder von Stefanie Birkle, die auch nochmal was sind, worüber man stolpert, wenn man sich das Programm einfach mal so richtig durchliest. Das hat auch Spaß gemacht. Und das ist vielleicht auch interessant, dass die verschiedenen Formate da unterschiedliche Arten der Übersicht schaffen. Und nach hinten hin raus wird es dann halt einfach interessant, wie man immer, also wie ich zumindest immer stärker Techniken suche, wie man selegieren kann und man dann immer stärker überfliegt, so kenne ich jemanden, wonach hören sich die Titel an und dass man immer schneller guckt, so gucke ich da jetzt im Detail rein oder nicht. Aber man stolpert auf jeden Fall über Sachen, die neu sind. Zum Beispiel wäre die Frage, die Curation oder die Zuration, ich sag's mal mit Spaß, ein bisschen falsch, auf Seite 26, da bin ich zum Beispiel auch ganz gespannt, wie hier eine Ausstellung, die erst im Co-Präsenz stattfinden sollte, auf dem Ernst-Reuter-Platz hier online übersetzt wird. Aber das ist auch schon online. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt, zufällig?
Ich habe mir eine von denen angeguckt. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche. Da war dann einfach so ein Webseitenlink. Utopia oder sowas hieß das. Wobei, da geht dann natürlich manchmal so ein bisschen der Reiz von so künstlerischem verloren, ne? Also, wo man vielleicht auf dem DGS-Kongress da auch immer so ein bisschen vorbei meandert ist, wie bei den Postern auch, ne? Das ist jetzt halt was, man klickt das halt so an und dann ist da halt irgendwie so eine PDF und irgendwie habe ich schon bei den Postern gemerkt, dass mir da irgendwie so ein bisschen der Flair da verloren geht, ne? Dieses da so ein bisschen
vorbei.
Das sind ja so Dinge, ja, das sind ja so Dinge, die im Vorbeiflanieren passieren, ne? Die so die Aufmerksamkeit fangen und dann geht man hin und hier ist das halt jetzt so eins, da musst du schon selber auf den Link klicken und dann musst du da klicken und dann ist da halt irgendwie auch nur so ein Text, aber das hat dann gar nicht so den Zauber des Entdeckens so für mich jetzt gehabt. Aber das habe ich nur heute auch so ein bisschen, weil mich das auch interessiert hat.
Die Frage stellt sich auch, also es wird natürlich gerahmt durch den Kongress, aber wie sticht sozusagen dieses Kunstwerk, das jetzt im Netz steht, heraus unter all der anderen Kunst oder den anderen Produkten, die wir im Netz finden? Also es ist halt auch nur eine Webseite, ne? Also
ja, die Kontextualisierung, ne? Also sozusagen sonst war das ja quasi kontextualisiert über den Raum und den Ort, ja, zwischen zwei Haupthörsälen oder so waren dann die Poster aufgestellt. Und dieser ganze Kontext fehlt jetzt, ne? Das ist so, da könnte ich genauso gut auch sagen, googeln Sie doch mal einfach ein paar Leute und gucken Sie auf deren ResearchGate-Profilen nach oder so.
Ja, blöde Frage. Ich habe mir das noch nicht angeschaut, aber es gibt jetzt da keine Möglichkeit. Das ist jetzt nicht auch ein Zoom. Es könnte ja auch zum Beispiel einen offenen Zoom-Raum oder, ich meine, andere Konferenzen. Ajit hat, glaube ich, was erzählt aus dem Bekanntenkreis, dass es auch durchaus auch Konferenzen gibt, wo man dann sich sozusagen in einem virtuellen Raum trifft. Man könnte ja auch sagen, es gibt einen offenen Zoom-Raum, der ist einfach offen, da ist keiner drin oder halt nur ein jemand, der das halt offen hält. Und dann geht man da rein und dann unterhält man sich mit den Beteiligten. Solche Formate wären ja eigentlich ganz nett. Gibt das?
Es gibt also für dieses Utopian Worlds, wo es diese Website gibt, wo man sich quasi das angucken kann, gibt es eben auch eine Veranstaltung quasi der Kuratorinnen mit eben Künstlern. So, da kann man sich das
nochmal... Ich vermute, das ist aber auch wieder ein Format, in dem sozusagen das ein Vortragsformat ist, oder? Wenn ich das recht sehe. Und das ist nicht ein... Man steht in diesem Kunstraum und schaut sich an, wer ist da noch so da und sagt so, och, hier, das ist doch interessant, oder? Und weißt du, so dieses Nicht-Organisierte, das ist vielleicht was auch, was fehlt. Und was jetzt von den Kunstwerken weggedacht, wir versuchen ja mit unserem Podcast das vielleicht so ein bisschen zu haben, aber also auch dieses, man läuft da über die Gänge und trifft andere Leute. Also man hätte sich ja auch für den Online-Kongress so eine 3D-Welt bauen können. Also dass man sich in so eine Art Computerspiele-Welt eben über den Weg läuft und trifft und sagt so, ach, du auch hier und so weiter.
Ja, oder noch besser, weil das wäre richtig teuer. Es gibt ja diese fahrenden iPads, auf die man sich sozusagen, die man selber steuern kann. Das wäre natürlich schön. So ein großer Raum und dann so 2000 fahrende iPads, die so ein bisschen durch so eine leere Halle meandern. Wäre cool, aber so viel Geld hat wahrscheinlich, so viel Geld kommt über unsere Teilnahmegebühren wahrscheinlich nicht rein, ne?
Richtig lustig wäre, wenn diese fahrenden iPads alle oder Tablets, Entschuldigung, schlechte Werbung an dieser Stelle, über den Ernst-Reuter-Platz rollen würden zur Reuse. Das wäre super witzig.
Über den Ring.
Das ist aber vielleicht eine Idee, wie wir das in den nächsten Jahren machen, falls wir weiterhin darauf angewiesen sein sollten, digital arbeiten zu müssen. Dann können wir mit der Idee spielen, dass wir wirklich mit Tablets co-präsent vor Ort rumrollen. Ich hatte noch was habe ich jetzt schon wieder verdudelt? Achso, ist euch aufgefallen, dass der schöne Titel Umordnung sich wie so ein roter Faden immer wieder durchs Programm durchzieht? Umordnung, Unordnung? Ich bin da mindestens viermal, fünfmal drüber gestoßen und zwar in verschiedenen Kontexten, verschiedene Veranstaltungsformate.
Ist das nicht einfach eine Reformulierung von Refiguration gewissermaßen, also eine Übersetzung?
Ich könnte nicht mir ganz, auch vorstellen, dass...
Also ich würde das so interpretieren, ehrlich gesagt. Und vielleicht auch tatsächlich mal ein anderer Begriff dafür, wobei trotzdem wahrscheinlich dasselbe meint. Ich wollte aber nur noch eine Sache, bevor wir diesen Themenswitch haben, nochmal kurz andeuten. Was ich halt interessant finde, ist, dass wir natürlich gerade nach wie vor noch so ein bisschen vor dem Hintergrund der Ungewissheit darüber sprechen, wie sich diese Tagung ereignet und wie wir das Ganze halt irgendwie erleben werden. Also das, was René ja auch gesagt hat, dass wir das ja auch vielleicht versuchen, mit unserem Podcast so ein bisschen aufzufangen. Und das finde ich schon halt irgendwie auch ziemlich spannend, weil es, glaube ich, doch wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so sein könnte, dass auch allgemein ein Umdenken dahingehend entstehen könnte in Bezug darauf, ob es sinnvoll ist, jetzt beispielsweise auch Konferenzen, die jetzt irgendwo in den USA oder auch sonst wo stattfinden, ob man dafür wirklich halt hinreist oder ob man dann künftig vielleicht noch eher dann auch Online-Veranstaltungen daraus macht. Also ich finde es nach wie vor irgendwie schade, also sage ich jetzt auch, obwohl wir noch gar nicht so richtig im DGS-Kongress-Modus irgendwie drin sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Thema wird.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Eröffnungsvortrag eingehen. War da nicht auch mal was geplant? Es gab da ja auch diverse Personen, die im Programm vorgesehen waren. Habe ich das übersehen oder ist der ehemalige Bundespräsident weggefallen?
Gute Frage.
Sieht so aus.
Also die Frage ist ja jetzt auch, wenn du das jetzt so thematisierst,
ja.
Wie offen das geplant war, weiß ich nicht.
Ich glaube, naja.
Können wir das an der Stelle auch bitte nochmal gut erwähnen? Das war wirklich lange, stand ja auf der Kippe. Findet das Co-Präsenz statt? Findet das digital statt? Können wir es vielleicht um ein Jahr verschieben und so weiter? Und Chapeau an alle, die so kurzfristig das ganze Kongressformat umdrehen konnten oder so gebaut haben, dass wir uns heute dann digital anfangen zu treffen. Das ist ja schon schwer beeindruckend. Ja, wenn es da zu Planänderungen kommt, so. Ja, voll verständlich.
Ja, also auch unsere Kommentare hier soll man jetzt, glaube ich, das darf man auch nicht völlig verstehen als Kritik an der Organisation, selbst wenn das jetzt irgendwie ab und zu mal so sein sollte, sondern das ist, die Organisation ist toll und vielen Dank nochmal an alle Organisatoren und Organisatorinnen. Das jetzt schon, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Aber so viel können wir jetzt schon mal sagen.
Also bei mir hat das auch dazu geführt, ich habe zum Beispiel mir auch was rausgesucht, was so hybrid stattfindet, ne, wo es eine Präsenzveranstaltung gibt, die mit Livestream übertragen wird, weil ich da, glaube ich, vor allen Dingen auch interessiert daran bin, wie das dann sozusagen für einen selbst funktioniert, ne? Also wenn wir alle in unseren digitalen Kachelräumen hängen, dann ist das nochmal was anderes, als wenn es da einen Teil gibt, der irgendwo ist und ein Teil, der zuguckt. Also das ist, genau, das ist auch eine
Veranstaltung, ja, jetzt wie jetzt kommen wir wieder in die, war das die SFB-Veranstaltung?
Ja, zu diesem, wo es auch die soziologische Diagnosen eben mit oder nach Corona, also zum einen ist es ja personal interessant besetzt, ne? Also wir haben irgendwie Rosa Reckwitz, Löw, Silke Stets, die das moderiert, finde ich auch sozusagen insgesamt dahingehend sehr spannend, ist sowieso ein spannendes Thema gerade und ich glaube, da kommt bei mir noch ein bisschen diese Hybridität dazu, wo ich denke, boah, das finde ich interessant. Das ist dann jetzt am Donnerstag 17:30 quasi.
Okay, genau. Also da bin ich jetzt aber verwirrt, weil ich dachte, das findet jetzt auch komplett digital statt. Zumindest so. Kam da irgendeine E-Mail oder.
Nein, also
oder wenn ja, ich gut, das weiß ich nicht. Ich wollte dafür eigentlich anreisen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ich bin tatsächlich da mit potenziell dabei und so wie ich das verstanden habe, werden wir uns tatsächlich treffen.
Okay, aber weil ich hatte gefragt, naja, egal, das ist.
Also ist ja ein gutes Argument, ne, weil die, also was, davor, ich, wie das wird. Was ich spannend finde, dass im Abstract selber, ne, schon drin steht, das ist ja auch, sage ich, so ein Metakommentar zum digitalen Kongress, ne, um eine lebendige Diskussion verschiedener soziologischer Positionen zu erleichtern, ist die Veranstaltung als eine Präsenzveranstaltung geplant. Da tut sich auch sozusagen eine gewisse Skepsis, ne. Also da bin ich übrigens auch gespannt von, vor dem Hintergrund der Workshops, die ich selber jetzt schon gegeben habe, oder Veranstaltungen, ob diese Diskussionskultur, ne, was wir das letzte Mal auch schon hatten, mit einer Frage positioniert man sich auch und so weiter und so fort, da hatte ich bisher immer das Gefühl, dass das online manchmal ein bisschen schleppender läuft. Also das finde ich immer interessant, ne? Wie funktioniert Diskutieren? Also gar nicht die Präsentation der Vorträge, sondern eben das zwischen den Vorträgen oder nach den Vorträgen. Wie tut sich dann sozusagen in diesen digitalen Räumen eine Diskussion entfalten? Oder läuft das schwerer, ne? Traut man sich weniger dazu?
Das sind schon, also zwei Sachen vielleicht dazu. Das eine fand ich so aus den Veranstaltungen des letzten Semesters jetzt, dass der Moderationsaufwand deutlich größer geworden ist, weil man einfach auf mehr Kanäle quasi achten muss. Also je nachdem, wie stark man die Situation, ist der Paul jetzt raus?
Nein, der ist wieder da.
Kann man ja schneiden. Genau. Nee, also ich fand, dass der Moderationsaufwand in den Seminaren ziemlich groß war, aufgrund dessen, dass man halt mit mehreren Kommunikationskanälen quasi zu tun hatte. Also einerseits, dass man halt irgendwie auf die Kacheln Bezug genommen hat und auf die Regung der Teilnehmerin, aber halt eben auch auf die Chats und dass man halt dann auch mal wieder versucht hatte, auch die Fragen, die in den Chats gestellt wurden, mit einzubeziehen. Das führte aber immer dazu, dass man dann quasi selber zum Sprecher auch wird und diese Fragen dann quasi irgendwie artikuliert, was irgendwie an Dynamik dann auch etwas rausnimmt, wie ich finde. Das glaube ich, könnte schon auch spannend werden im Hinblick darauf, wie das bei dem Kongress jetzt auch verhandelt wird.
Da ich übrigens gerade rausgeflogen bin, das ist übrigens auch was, wo ich schon überlegt habe, ne? Gehe ich an die Uni oder mache ich das von zu Hause? Ich hatte jetzt so das Gefühl, also das ist ja eine Frage, die man sonst nicht hat, ne? Zum einen habe ich das Gefühl, wenn man zu Hause ist, manchmal drückt sich dann sozusagen so das Umfeld auf. Man denkt so, boah, den Geschirrspüler wolltest du noch machen. Und gehst dann halt weg, denkst, ah, gehst vielleicht deswegen an der Uni. An der Uni habe ich manchmal Sorge, wenn da einmal das Netz weg ist, dann hast du halt niemanden, ne, den du rufen kannst. Zu Hause kannst du ja selber nochmal, sag ich mal, irgendwie ein- und ausstecken oder sowas. Das fand ich auch nochmal, ich bin da noch nicht so richtig, ja, auch bei den Sessions, die ich hoste, ne, unsicher. Ja. Ich habe jetzt gedacht, zu Hause ist mir irgendwie, habe ich das Gefühl, ich habe noch mehr Kontrolle, so. Auch wenn ich das Gefühl habe, wenn ich zu Hause bin als Zuschauer, ich natürlich auch mehr Ablenkung habe im Sinne von, ah, jetzt mach halt noch irgendwas anderes oder mach nebenbei, weiß ich nicht, noch eine Datei auf oder sowas.
Ja, das kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie technisch man das aufbaut und so weiter und so fort. Also zum Beispiel einen Vortrag würde ich auf jeden Fall von zu Hause machen, einfach nur, weil ich mein technisches Setup zu Hause habe. Also da habe ich ein gescheites Mikrofon, da habe ich irgendwie im Normalfall mein Greenscreen, da habe ich irgendwie mehrere Bildschirme und so weiter besser vorbereitet. Das könnte ich zwar im Büro jetzt hier in Amsterdam gerade, ist das halt alles so ein bisschen eher auf Gaststatus, aber in Berlin würde das wahrscheinlich auch hinhauen, aber hier bin ich sozusagen, also das... Es arbeiten ja Leute auch unterschiedlich. Ich meine, ich habe einfach nur ein Notebook. Aber wenn man so ein bisschen mehr Technik verwendet, dann ist das natürlich auch eine Frage. Und im Büro kommen halt im Zweifelsfall Leute rein, wenn man dann irgendwie so ein mobiles Büro hat oder so ein Shared Office hat, dann ist so Konferenz in so einem Mehrpersonenraum auch ein bisschen blöd. Also solange man nur zuhört, geht das ja. Aber wenn man dann irgendwie mitdiskutieren will oder einen Vortrag halten muss, ist ja dann blöd, wenn noch andere Leute gerade an anderen Themen, gerade in anderen Sessions sind. Und dann hört man das Mikrofon so die anderen Stimmen mit.
Was ich aber tatsächlich nicht ganz irrelevant finde, ist die Tatsache, dass der Alltag ja dann doch sehr, sehr stark in diesen Konferenzalltag irgendwie reinfällt. Also all die Relevanzen, die einen ja sonst hier irgendwie auch stark einbinden, also wie man seinen Alltag irgendwie gestaltet, seien es irgendwelche Termine, seien es Verpflichtungen anderer Art, die werden jetzt einfach mal wieder präsenter, weil man halt eben nicht weg ist. Also wir sind jetzt irgendwie nicht an einem anderen Ort und quasi 5 Tage lang an den Konferenzort gebunden, an die Räumlichkeiten, an die Leute, und das verändert schon auch so ein bisschen die Wahrnehmung, finde ich, des Kongresses.
Blöde Frage. Habt ihr noch Arbeiten für euch vorgesehen? Also müsst ihr noch Papers fertig schreiben, Anträge stellen, sonstige Sachen machen? Also das macht man normalerweise während des DGS-Kongresses gut. Es gibt immer Leute, die dann noch sagen, so, oh, ich muss noch das und das fertig schreiben während des Kongresses, vielleicht den Vortrag eher. Aber ich habe den Eindruck, so vor allem, dass es jetzt auch 2 Wochen sind, ragt da jetzt noch viel mehr andere Arbeit rein. Und also es ist manchmal auch schwieriger zu sagen, ich bin jetzt auf so einem Online-Kongress, ich kann jetzt gerade nichts anderes machen. Und dann gibt es ja auch Leute, die sagen so, oh, ich habe hier vielleicht sogar noch Freizeit und mache irgendwie andere Sachen, was ja eigentlich nicht denkbar ist, wenn man auf einem richtigen Kongress ist. Dann fährt man, also nicht denkbar, ist jetzt übertrieben, aber dann fokussiert man sich ja vielleicht doch ein bisschen mehr drauf.
Also das ist auch schon was, ich glaube, ich kann es nicht verhindern, dass ich mir Arbeit mitnehme, ne? So, das ist war ja vorher nicht so, da konnte man ja die Arbeit schwerer mitnehmen, aber ich glaube schon, dass man zwischendrin so, sag ich mal, so Arbeiten zur Bewertung lesen oder ein paar Reviews machen, sag ich mal, so leichtere Arbeit, ne, dass man die sich jetzt mitnimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass man, während man einem Kongress zuhört, nebenbei ein Paper schreibt. Ich glaube, da macht man dann eher den Kongress aus, weil das ja auch ein simpler Klick auf das X ist. Aber ich glaube schon, dass, also ich finde es auch schade, weil ich schon weiß, dass ich, ne, mich dann dagegen nicht verwehren kann, dass ich denke, scheiße, jetzt musst du aber auch noch nebenbei mal ein bisschen arbeiten und vorwärts kommen, weil der Kongress quasi dann gar nicht so als Arbeit zählt, so mitunter, ne?
Ja, also ich würde da auch noch mal gerne anschließen wollen, weil eine Sache ist, glaube ich, dass die Mittagspause zum Beispiel normalerweise nicht so kurz war und ich finde fast, dass da ein bisschen was reinkommt, dass das so, also wenn ich das richtig sehe und mich jetzt nicht verguckt habe, ist das eine halbe Stunde richtig? Und dann wäre das so, dann scheint da auch ein bisschen mit antizipiert zu sein, dass man das eben an entsprechenden Orten, dass man die Vorträge halt auch mitnehmen kann sozusagen. Also teilweise scheint so, dass man irgendwie davon ausgeht, dass die Leute nebenbei entweder essen können oder dass das sich auf jeden Fall leichter irgendwie in diesen Kongressalltag integrieren lässt. Das andere ist, wenn wir das jetzt wirklich auf die Spitze treiben wollen würden, könnten wir ja theoretisch diese Woche und nächste Woche von Montag bis nächste Woche Donnerstag von 10 bis 20 Uhr mehr oder weniger komplett rund um die Uhr beschäftigt sein. So. In der Kongresswoche wissen wir, dass wir das irgendwie aufbrechen mit Mittagspausen, Abendessen, Geselligkeit etc., damit wir in der Lage sind, das überhaupt 5 Tage gemeinsam zu schaffen. Aber das kriegt ja jetzt auf jeden Fall nochmal eine andere Dynamik. Und vor dem Hintergrund habe ich auch das Gefühl, dass man da auch einen eigenen Stil entwickeln muss, weil man eben nicht dabei sein kann oder muss, dass man eben nicht jeden Tag von 10 bis 20 Uhr vor der Glotze hängt, in Anführungsstrichen, sondern dass wir hier auch eine Form finden müssen, wie wir jetzt an diesem Kongress teilnehmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen, rund um die Uhr dabei zu sein. Weil Zoom und diese ganzen digitalen Formate auf jeden Fall eine ganz andere Form der Auslaugung und Erschöpfung bringen, als wir das vielleicht von so Präsenzveranstaltungen kennen, die natürlich auch eine Herausforderung sind, aber nochmal einen ganz anderen Charakter mit sich bringen. So.
Und das ist ja auch vielleicht eine gute Überleitung nochmal sozusagen zu dem Programm, ne? Also ich glaube, dass dadurch vielleicht stärker so dieses ist, für sich so die Highlights rauszusuchen, wo man halt sagt, das will ich gesehen haben müssen sollen wollen oder sowas in der Art. Also ich habe auch schon so ein bisschen geguckt, ne? Es gibt so ein paar Sachen. Ich denke auch, es wird nicht alles gehen, was man sich jetzt im Vorhinein raussucht, weil man dann irgendwann dann doch, ne, aus verschiedenen Gründen davon wegschweift so. Ich kann ja mal anfangen. Also bei mir ist auf jeden Fall, finde ich, so das muss zum einen, weil man da vielleicht noch frisch ist, ist das Plenum 1 natürlich, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Weil ich glaube, ja, wenn Corona nicht gewesen wäre und wenn auch vielleicht Fridays for Future und die Umweltkatastrophe nicht so stark präsent wären, dann ist das sozusagen im innerwissenschaftlichen Diskurs eigentlich so das Hot Topic, ne? Also quasi diese Frage, wie Soziologie zwischen Multiparadigmatik und Einheitswissenschaften. Das ist am Dienstag ja gleich früh 10 bis 13 Uhr, da hat man, ne, so noch ein bisschen Power. Dann vor allen Dingen Stefan Hirschauer. Da erwarte ich eigentlich immer sozusagen, der ist ja in der Debatte sehr präsent, deswegen glaube ich, wird das großes Kino, weil der das ja auch immer sehr gut und mit, wie sagt man, mit scharfem Skalpell oder so betreibt. Aber auch die anderen Vorträge, ne, irgendwie finde ich sehr interessant. Dann Andrea Maurer am Beispiel der Wirtschaftssoziologie, da so ein paar Entwicklungen nachzeichnet. Und ich glaube auch sonst so diese Fragen, sage ich mal, zersplittert die Soziologie in Untersoziologien, die irgendwann so eigenständig sind, dass die Gesamtheit gar nicht, ne, dass es da keine Gesamtheit mehr gibt, weil man mit denen gar nicht mehr zu reden hat oder so, glaube ich, was sehr Drängendes ist. Und deswegen bin ich da, glaube ich, mega gespannt drauf.
Ja, das ist ja gewissermaßen der theoretische Nachlauf zur, ich sage jetzt mal, Abspaltung einer anderen Organisation, viele Grüße, die es ja auch gibt und die viele Debatten auch in den letzten Jahren schon herbeigeführt hat. Ja, also das ist die eigentlich auch so richtig vertreten? Also es hat sich eher in so ein theoretisches Terrain verlagert hier, ne? Es ist nicht ganz so explizit wie beim letzten Mal.
Hm. Ist auch die Frage, weiß man vielleicht gar nicht. Personell natürlich, also personell ja, ne? So, das war die Frage jetzt nicht. Das ist ja auch so ein bisschen sehr witzig, dass die Akademie, man darf es vielleicht sagen, sozusagen fast so unbenannt irgendwie in dieser Sache ist, ne? So. Aber natürlich ist das so einer der Auslöser des Ganzen.
Also es gibt auf jeden Fall kein Veranstaltungsformat, was ich jetzt gesehen habe, was im Gespräch vergleichbar wäre mit dem, was wir dann teilweise in Göttingen noch irgendwie erlebt hatten, wo es dann auch noch richtige Podiumsdiskussionen gab, wo halt Positionen ausgetauscht wurden, teilweise aber das hitziger. Insofern glaube ich auch, dass die, also ich habe mir tatsächlich auch diese Sitzung als zweite Sitzung neben der Öffnungsveranstaltung zu meinen Top 5 gelistet und glaube nach wie vor daran, dass diese Disziplin halt wirklich und das zeigt irgendwie auch der Kongress, das zeigen auch diese ganzen Veranstaltungen, dass man halt Soziologie extrem unterschiedlich betreiben kann und dass natürlich irgendwie die Frage nach der Einheit irgendwie eine wichtige ist, aber dass, glaube ich, auch diese Variabilität der Zugänge zu sozialen Erscheinungsformen, zu sozialen Phänomenen natürlich irgendwie auch diese Disziplin ausmacht. Insofern ist wahrscheinlich dieser Begriff, den Hirschauer, glaube ich, auch gebraucht, zur Intradisziplinarität, schon auch ein spannender Zugang dazu.
Was interessant ist, ist halt, dass wir hier auf jeden Fall einen fortlaufenden Diskurs begleiten, ne? Also das ist jetzt eben die Akademieausgründung, war letztes Mal auf jeden Fall auf dem Kongress relevant. Es ist gut, dass es jetzt wieder aufgegriffen wird. Auf der anderen Seite ist es die Veranstaltung, die dieses Thema mehr oder weniger offenkundig aufnimmt. Gibt es da auch andere Veranstaltungen, die diese Diskussion um die Paradigmen innerhalb der Soziologie nochmal aufgreift und weiterführt. Und das wäre jetzt das Interessante, dass durch Corona, also wir haben jetzt diese Sonderveranstaltung zu Corona, die auch total also sinnvoll relevant ist, die wir, weiß ich nicht, jetzt schon besprochen haben oder angesprochen haben, dass das Thema auch eine andere Gewichtung bekommt. Also vielleicht ist diese Akademieausgründung auch jetzt so ein bisschen leicht verdrängt, ich weiß es nicht, aber es wäre jetzt die Frage, habt ihr noch andere Veranstaltungen gefunden, wo diese politische Dimension beinahe innerhalb der DGS aufgegriffen wird? Oder ist es das Plenum 1, wo diese Geschichte aufgegriffen wird und das war's?
Sicherlich noch ein paar kleinere Veranstaltungen, aber ich beobachte schon auch, und das ist Corona angesprochen, aber ich beobachte, und das sieht man ja schön auch ganz gut an Panel 2, Plenum 2 und Plenum 3, das sind ja so, ich sag jetzt mal, eher politische, ich sage jetzt mal, soziale Probleme sozusagen, ja, oder soziale Themen, Emanzipationsbewegungen, Protest, gesellschaftliche Konflikte, Europa in der Spannung, Spannungen durch Corona, Spannungen, die politischen Proteste hervorrufen und so weiter und so fort. Also das sind ja eher die politischen Fragen, die Soziologie bewegen. Und jetzt kann man sich fragen, hat die Soziologie eventuell, also auch mit ihrem Wiedererstarken, den wir jetzt möglicherweise in diesem Jahr ein bisschen beobachten könnten, also in jedem Feuilleton werden Soziologinnen und Soziologen zu Corona befragt und so weiter, das bildet sich ja auch in einem Kongress ab, deswegen ist dieses Gesellschaft unter Spannung vielleicht als Titel sozusagen jetzt besser, als ich mir dachte, dass es vor einem Jahr ungefähr war, also weil es jetzt einfach passt. Vor einem Jahr dachte ich mir so, naja, und so. Und aber dieser Kongress scheint mir doch ein recht politischer zu sein. Das ist, glaube ich, diese innersoziologische Richtungsdebatte ist, glaube ich, ja hier schon präsent und auch an verschiedenen anderen Stellen präsent, aber rückt ein wenig in den Hintergrund. Ich meine, wird natürlich über die anderen Diskussionen auch getragen werden. Man kann die anderen Themen nicht ohne Theoriepositionierung verhandeln, aber im Programm rückt das in den Hintergrund. Scheint mir.
Was auch aber trotzdem hübsch ist, wir haben trotzdem noch diese ganz klassischen Formate wie Max Webers Aktualität 100 Jahre noch nach seinem Tod, gleich in zweiteiliger Version. Es geht weiterhin um Georg Simmel und dessen Klassikerstatus. Und das ist vielleicht auch ein schönes Spannungsfeld innerhalb des Programms. Also vielleicht hast du recht, also die Gewichtungen, vielleicht finden da andere Nuancen statt. Ich kann es so ehrlich gesagt noch nicht beurteilen, aber wir haben auf jeden Fall die Bandbreite zwischen sehr klassischer Soziologie sozusagen, also in Form der Klassiker, und auf der anderen Seite halt diese zeitdiagnostische Dimension, für die Soziologie ja auch prädestiniert ist einfach.
Ich glaube natürlich auch, dass jetzt mit dem, also ich meine, dieser Standort mit Berlin und das irgendwie auch vielleicht sogar politisch zu verquicken, war schon vorher, glaube ich, kein falscher Grundgedanke. Und ich glaube jetzt auch tatsächlich im Zuge der der Entwicklung jetzt während der Corona-Krise, sage ich jetzt mal irgendwie auch, ist natürlich vieles nochmal politischer in Berlin sichtbar geworden. Und ich glaube auch, dass dieser insgesamt, dass dieser Titel tatsächlich ganz gut taugt, um das zu beschreiben, was wir vielleicht irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen jetzt gesellschaftlich, soziologisch bearbeiten. Auch jetzt im Rahmen der Tagung tatsächlich. Ja. Aber wir waren ja noch so ein bisschen dabei, noch abzuklappern eigentlich, was wir noch für Veranstaltungen vielleicht irgendwie spannend finden. Ne? Paul, du warst noch dran.
Ja, also ich habe auf jeden Fall, wenn wir jetzt bei Klassikern gerade schon waren, zum einen diese Ad-Hoc-Gruppe zu Simmel, die finde ich auch ziemlich interessant. Aber quasi, wir können ja auch sozusagen noch einen lebenden Klassiker uns angucken. Am nächsten Montag quasi ist ja die Verlagskaffeepause bei VS. Und da ist Howard S. Becker mit Rainer Keller im Gespräch. Das ist ja noch sozusagen so ein Schüler der zweiten Chicago School. 92 Jahre mittlerweile. Das ist auch, sage ich mal so, die Ancient Ones zu sehen. Das ist für mich so ein persönliches Highlight. Zumal ich in letzter Zeit, glaube ich, ja wieder ein bisschen mehr bei ihm so reingeschnuppert habe. Und das ist eigentlich auch schon im deutschsprachigen Raum seltsamerweise wirklich so ein bisschen unterrepräsentiert. Vielleicht, weil er so ein bisschen eher so ein klassischer Ethnograf ist. Aber der ist noch super fit. Genau, und ich glaube, der ist auch, vielleicht ist er auch digital sozusagen Vorbereiter. Also er hat ja auch eine ganz schöne Website, die ich empfehlen kann. Die ist ganz, ganz witzig rumzugucken, weil da seine Frau, die ist ja so Fotokünstlerin, auch so so kleine Videos, wo sie irgendwie in ihrem Pariser Apartment so rumlaufen oder so. Ist einfach irgendwie spannend. Also da kann man sozusagen auch auf eine Hinterbühne von so einer Person gucken. Genau, also man sieht schon, ich bin da so ein bisschen am Fanboyen. Deswegen finde ich das heiß. Ja, ich habe da auch noch eine andere persönliche Geschichte quasi mit Becker zu, aber dafür haben wir vielleicht später mal Zeit, wenn die Veranstaltung war. Genau.
Auf die wäre ich auf jeden Fall sehr neugierig, aber ich würde das gerne aufgreifen. Ich bin sehr froh, dass du die gefunden hast, weil ich bin tatsächlich bis jetzt noch nicht im Programm über das Ding gestolpert. Ich muss es noch ganz dringend suchen. Das wird für mich auf jeden Fall auch ein Highlight. Und was ich würde gerne negativ an diese Frage anschließen, was ist das, worauf wir uns freuen? Und ich selbst forsche ja im Bereich zu Musik, von Musik. Und was spannend ist, was diesem Kongress fehlt, und da sollte ich fast aufpassen, dass ich das hier sage, weil es vielleicht meine Aufgabe sein sollte, mich auch später mal mehr drum zu kümmern, es fehlt die Musik im Programm. Und das einzige Mal, dass ich wirklich auf Musik gestoßen bin, ist das Aufgreifen von Musikvideos, also tatsächlich von Paul unter anderem, der das in einem Vortrag irgendwie zum Gegenstand machen wird, Hip-Hop-Videos. Aber ich weiß nicht, ob ihr was anderes noch gesehen habt oder gefunden habt, aber ich sehe nicht, dass Musik oder das gemeinsame Musizieren im soziologischen Kontext zum Thema wird, was eine interessante Lücke ist, weil wir eine so faszinierende Bandbreite von Themen haben, wie zum Beispiel Schlaf. Schlaf als soziologisches Thema, super spannend, super attraktiv. Aber Musik taucht nicht auf, und wenn dann nur als Video. Und vor dem Hintergrund ist es wunderbar, dass wir mit so einem klassischen Soziologen Howard S. Becker einen Ethnografen haben, der eben in der Musikszene geforscht hat, aber eben auch Musiker ist. Und dann ist das die Stellvertretung der ganzen soziologischen Musik oder der musikalischen Soziologie.
Ja, ich denke, wir werden aber viele Dinge finden, die auch wichtig und groß sind, die wir nicht finden. Ich habe jetzt zum Beispiel mal gerade geschaut, ich mache gerade Gewaltforschung. Es gibt eine Ad-Hoc-Gruppe zu Gewalt, Kontinuitäten rechter Gewalt. Ist aber eher aus einer, wenn ich das jetzt recht gesehen habe, ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut, eher aus einer Studies of Memory, wissenssoziologischen, also gedächtnissoziologischen Perspektive, Erinnerungskultur. Aber zum Beispiel zu Gewaltforschung habe ich jetzt zumindest in den Titeln auf einer kurzen Suche auch nichts gefunden. Und da könnte man sagen, das ist ja auch ein soziologisches Kernthema. Und ich glaube, wir werden ganz viele andere finden. Was hingegen allerdings relativ stark ist, was mich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht, man muss ja nur mal in aktuelle Ausschreibungen schauen oder ähnliches, ist, dass relativ stark die Digitalisierung sich durch viele Bereiche zielt. Das ist ja auch ein großer Forschungsbereich von der Digitalisierung in der soziologischen Theorie, wo es ja auch eine Arbeitsgruppe in der soziologischen Theorie gibt, die sich hier präsentiert, über Arbeit und Digitalisierung und so weiter und so fort. Über ganz viele Bereiche zieht sich das durch. Da habe ich ganz viel gefunden. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Blick dafür gehabt. Also es gibt schon so ein paar Themen, die immer so ein bisschen on vogue sind, ja, und ob möglicherweise auch berechtigterweise, ne, das soll jetzt keine Kritik dran sein, und andere Themen, die ein bisschen wenig in den Hintergrund treten. Aber wir haben,
Beziehungsweise werden ja auch klassische Themen mit Digitalisierung verwoben. Also eben klassischerweise eben auch Arbeit und dergleichen. Ne? Aber den Eindruck habe ich tatsächlich irgendwie auch gewonnen. Und jetzt macht das natürlich auch noch mehr Sinn, wenn man sich vor Augen führt, dass wir eine digitale Veranstaltung oder einen digitalen Kongress haben, den wir buchen. Ich fand übrigens deine Liste bisher irgendwie auch ziemlich interessant, Paul, also die du zusammengestellt hast. Und ich glaube irgendwie auch, dass das ein ganz guter Guide ist. Ich habe mich jetzt tatsächlich eher so mit, also neben diesen, ich sag jetzt mal, es gibt ja noch die Keynotes, über die man auch noch sprechen könnte. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen oder ob wir das vielleicht nochmal in der nächsten Sendung irgendwie anpacken. Da gibt es natürlich aber auch noch viele Sektionsveranstaltungen und Talkgruppen, die irgendwie mindestens genauso interessant sind. Also über die Plenarsitzung haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Ich finde, es gibt noch die Plenum 7 am Mittwoch am 16.09. zu Anspannung, Wut, Empörung, Politik und Affekte in nervösen Zeiten, wo es also natürlich auch einen klaren, ich finde, durchaus einen politischen Bezug halt bei den Themen gibt, worüber René ja vorhin schon mal gesprochen hatte, wo es aber auch um Affekte geht im Kontext von Klimabewegungen wie Extinction Rebellion oder tatsächlich dem Affekte oder relationale Effekte in der Lebensführung in der Mittelschicht. Ich finde die Mittelschicht bin ich eh schon seit Jahren extrem interessant. Und es ist ja auch schon viel vom Abgesang und vom Erodieren der Mittelschicht gesprochen worden. Ich glaube, dass da nochmal eine Verhandlung diesbezüglich stattfindet. Ganz reizend oder reizvoll, um es genauer zu sagen. Oder beispielsweise irgendwie auch am Donnerstag, eher so aus dem Bereich der Sektion Soziologie des Körpers und des Sports, eine Sitzung, die sich halt eben auch ganz stark mit den körperlichen, leiblichen Dimensionen von gesellschaftlichen Spannungen auseinandersetzt, also von Protestformen bis zu sportlichen Praktiken, sind auch ziemlich spannende Vorträge dabei, wie ich finde, und tatsächlich als Städte, als Räume gesellschaftlicher Spannung, wollte ich noch tatsächlich erwähnen, das ist am 17.09. Von 10 bis 13 Uhr, das ist auch eine Plenumssitzung, wo halt die Verhältnisse ausgelotet werden zwischen städtischem Raum und Stigmatisierung, Urbanität und Religion und auch Stadt als umkämpften Raum. Ich glaube, das ist Martina Löw meines Wissens mitleitet, dieses Plenum.
Ja, Stadt und Raum, also neben Digitalisierung, ich sage jetzt mal Protest und dem kleineren Thema der Spannung innerhalb der Theorie ist, glaube ich, Raum auch durchaus ein großes Thema, was jetzt allerdings nicht ganz überraschend ist, da ja auch der am Organisationsort und am Ort der SFB 1265 sich natürlich auch gewissermaßen reinschreibt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Akteure, die in dem Bereich forschen. Das ist natürlich auch die, nachdem irgendwann vor 15 Jahren mal so ein Abgesang auf die Raum- und Stadtsoziologie stattgefunden hat, kommt es jetzt mit voller Kraft sozusagen, ist sie jetzt wieder da. Natürlich auch in einer neuen Form. Das ist so ein weiteres Thema. Was ich auch übrigens immer interessant finde, ich meine, wenn man in der DGS aktiv ist und wenn man das kennt, ist, dass wir ja häufig auch Themen haben, die nicht einfach nur durch Aktualität gepusht werden, sondern dadurch, dass es einfach auch Forschungszusammenhänge gibt. Also es gibt bestimmte Sessions, da weiß man jetzt, okay, da sind jetzt also die Leute aus dem SFB an Ort XY oder aus dem Graduiertenkolleg XY oder wo auch immer drin und organisieren das. Und wenn man dann reinschaut, dann sind dann 3 der 5 Vortragenden irgendwie auch aus dem weiteren Kontext. Also es ist der Kongress dient einerseits dem Austausch, aber ist immer auch in gewisser Weise eine Bühne nicht nur für die einzelnen Personen, sondern auch für institutionalisierte Forschungsprojekte und Kontexte.
Wobei ich da, also klar, die Sessions finde ich auch immer interessant, weil die natürlich, sage ich mal, eine gewisse höhere Kohärenz untereinander haben. Wobei spannender sind natürlich die so ein bisschen querschnittiger angelegt sind, ne? Das ist dann, wobei, da, also ist immer die Frage, ne, wonach entscheidet man, aber bei mir ist das manchmal dann so ein kleines, das Zünglein an der Waage, wenn so konkurrierende Programme dazu sind, das ist ja gerade dort, wo man so mitkriegt, hey, wie wird dieses Thema verhandelt oder so. Was ich noch sehr spannend finde, ist, also neben natürlich der Mittelbauversammlung müssen wir natürlich auch ansprechen, die auch nächsten Montag ist, die beißt sich dann, das wird spannend, die beißt sich um eine halbe Stunde mit Becker, also das weiß ich noch nicht, ob ich da rausgehen kann, aber auf jeden Fall die Mittelbauversammlung am Montag, die ist natürlich auch mega wichtig irgendwie, zumindest sich da zu informieren, was da läuft, ne? Aber ansonsten, was ich noch habe und spannend als Abendveranstaltung ist glaube ich, auch relativ früh, ja morgen schon, also Dienstag 17.30 von dem Ausschuss, ich glaube, Schule und Lehre, dieses ist die Schule zu blöd für unsere Kinder, soziologische Bildung in der Schule, was ja vielleicht auch ein politisches Thema ist, aber auch was man sich ja immer fragt, ne? Man hat immer das Gefühl, klar, wir selber sind aber der Meinung, dass Soziologie ein super wichtiges Ding ist, aber irgendwie sind viele andere der Meinung, dass das irgendwie, keine Ahnung, das wird immer alles, alle Sozial- und Geisteswissenschaften werden sowieso in das, was irgendwie GRW oder Ethik ist, reingestopft, ne? Aber irgendwie Hauptsache, die Leute haben irgendwie 300 Varianten von Chemie, Physik und sonst was zur Auswahl. Aber deswegen finde ich das eine spannende Diskussion, zumal ja da Jürgen Kauber, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da ist, den ich eigentlich auch immer sehr spannend finde. Aber vielleicht kann ihn auch jemand fragen, warum er das
immer mal ein Interview nicht. Genau. Im Moment ist er natürlich auch gerade ein wenig, durch einen befreundeten Podcast. Naja, ob wir Freunde sind, wir sind nicht. Also, nein.
Okay, aber wenn ihr bloß, weil du ihm folgst, das macht's noch nicht aus, ne?
Also Freundschaft, das sind Unterschiede. Es gibt, also deshalb sagt man ja auch vollmundig.
Okay. Vielleicht im digitalen Bereich nicht. Gute Freunde, Grüße.
Ja, aber da wir jetzt professionelle Caster sind, dürfen wir uns dafür angemeldet. Das wäre natürlich ganz spannend. Vielleicht nur eine kleine Anekdote zu, also für mich ist ja immer Soziologie in der Schule dann doch relativ fern und ich finde das ein wichtiges Thema. Ich war ganz überrascht. Ich war letztens bei Verwandtschaft in NRW zu Besuch und ich kann sagen, mein Neffe erzählte mir, was er jetzt für den Geschichtsunterricht macht und dann zeigt er mir einen Ausschnitt aus Imagined Communities von Anderson, den er für die nächste Schulstunde vorzubereiten hatte. Und ich dachte mir so, oh, so was lesen die? Was? Durchaus interessant. Das war nicht in Soziologie, sondern das war in Geschichte. Da fand ich eine interessante Beobachtung.
Oder Lehrerin.
Aber vielleicht in Ergänzung auch zu dem, also ich meine, ich hatte jetzt mal einen kurzen Schwank aus der Vergangenheit. Einer meiner Leistungskurse in der Schulzeit war tatsächlich Sozialwissenschaften und der Teil, der mich am meisten begeistert hat, war tatsächlich auch der, der sich halt in irgendeiner Form mit soziologischen Theorien befasst hatte, also wo Darwin doch unter anderem behandelt wurden. Und das war dann irgendwie auch für mich später, glaube ich, einer der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, Soziologie zu studieren. Und dass da durchaus Fruchtbares gesät werden kann. Also ich meine, ob das alles fruchtbar ist, wird sich jetzt hinterher zeigen, ne? Aber fand ich tatsächlich schon ganz gut, dass ich da so in gewisser Maße eine Hinführung hatte oder auch eine Form von Auseinandersetzung, die irgendwie dem gegenüberstand, was man sonst vielleicht irgendwie an politischen oder auch vielleicht sogar an ökonomischen Theorien in der Schulzeit gelernt hatte. Und von daher hatte ich das auch für ein ganz wichtiges Thema, beziehungsweise extrem spannend.
Beißt sich jetzt zeitlich halt mit Eva Illusch?
Das ist das Problem, was wir schon von Beginn an angesprochen haben, ne?
Bei Eva Illisch ist übrigens im Programm so eine witzige Doppeldeutigkeit. Den Titel der Veranstaltung entnehmen Sie bitte dem Online-Programm, während man sich das digital vielleicht auf der Seite sogar selbst schon anguckt. Aber auch im Online-Programm ist immer noch offen, was sie vortragen wird, richtig? Ja? Okay, also wir dürfen richtig gespannt sein auf jeden.
Kann man zwei Zoom-Sessions zeitgleich laufen haben? Wahrscheinlich nicht. Braucht man zwei Rechner, ne?
Gute Frage.
Das ist advanced.
Und das Interessante ist, wenn du dann einen Wortbeitrag lieferst, Paul, dann musst du das schaffen, dass es für beide Sessions passt. Das wäre aber der eigentliche Trick und das eigentlich Witzige.
In beiden zeitgleich.
Ja, eine Frage.
Ja, eine Frage zu stellen,
Frage, die in beiden noch Sessions nicht ganz
zeitlich passt.
Aber eine Frage, die sich noch nicht ganz mehr geklärt hat, ist, also man hätte ja einen ganzen digitalen Kongress auch so machen können, dass man sagt, man zeichnet alles auf. Und danach, also kann ich mir einfach die Eva Illusch danach nochmal anschauen, ne? Ja. Zum Beispiel. Oder die andere Diskussion. Man hat dann zwar keine Interaktionsmöglichkeiten mehr, also zumindest nicht live, aber soweit ich sehe, ist das jetzt aber nicht der Fall. Es ist zumindest nicht angekündigt, wie man das ja von anderen Kongressen teilweise kennt, dass dann alle Vorträge sozusagen gleich danach auch produziert und live verfügbar sind. Also das,
Also es gibt, glaube ich, die Möglichkeit über SozioHub, das ist ja quasi das Facebook für Soziologen und Soziologinnen oder so, da gibt es das. Wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich, zumindest mir geht es so, dass der Druck da nochmal erhöht ist, wenn man wüsste, oh Gott, und dann gucken sie alle nochmal nach, wie man das eine Mal verkackt hat. Falls man das sagen darf, sind wir jetzt schon wieder nicht mehr kinderfrei, weil man das, okay, diese armen Dreijährigen
jetzt nicht mehr zuhören. Also ich habe uns jetzt mal als jugendfrei markiert.
Okay, das geht ja. Ich meine, Ausscheidungsprodukte spielen auch in der Jugend eine Rolle. Jetzt bin ich raus. Ich glaube, dass diese Liveness ein Stück weit, das ist ja vielleicht eine Idee, was so ein bisschen Event-Feeling vielleicht erzeugt, ne? Dieses, du kannst es jetzt gucken und danach ist es halt weg. Es sei denn, die Macher, also sozusagen jeder Session selbst überlassen, wenn die sagen und dann das okay von allen einholen, das dann aufzunehmen. Aber ich finde das irgendwie auch ganz charmant, weil das natürlich, das macht so ein bisschen kribbeliger, weißt du? Fühle ich mich dann bei Schule und Lehre im falschen Ort und denke, wäre ich doch mal dahin gegangen, ja? Das könnte ganz Schule, witzig werden. Genau.
Die Frage ist eher, ob es gelingt, dass manche Sessions nicht aufgezeichnet werden. Also es ist eher so, wenn du so viele Teilnehmende hast, die theoretisch die Möglichkeit haben, auf ihrer Hardware noch was aufzuzeichnen. Das finde ich interessant. Also das kriegt ja auch diese Doppelzüngigkeit so, das hat jetzt nochmal was viel Objektivierteres. Und das, ob da nicht doch jemand irgendwie irgendwas festhält, können wir gar nicht wissen. Und vor dem Hintergrund hat dieses Gesprochene und die Aussagen auf jeden Fall nochmal eine andere Qualität, eine andere Eigenschaft. Aber ja, gut.
Also für die jeweiligen Sessions ist es ja durchaus möglich, die Sitzung aufzuzeichnen, aber jederzeit in Rücksprache mit den Teilnehmenden.
Ja, ja, das, auf jeden Fall, natürlich.
Das weiß ich
natürlich.
Zumindest, aber ob das jetzt beispielsweise auch für die Key Lectures und so weiter gilt,
das ja, ja. Interessant. Ja. Aber das ist genau der Clou. Wir treffen uns halt nicht unvermittelt, sondern vermittelt. Und da sind dann halt viele Schnittstellen dazwischen. Aber vielleicht ist das auch eine gute Kurve, um zu sagen, so, wir sehen uns bald wieder. Und zwar gleich zur Eröffnungsveranstaltung. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht sehen wir uns nicht. Wir werden gleich sehen, wie es aussieht. Gleich, demnächst.
Das ist die Frage. Treffen wir uns heute Abend?
Ja, irgendwie schon, oder? Wir treffen uns. Zieht euch schick an. Bringt Hunger mit, danach geht's los und wir gehen noch was essen. Nein, aber wir treffen uns.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir werden in ungefähr 2 Tagen die nächste Folge produzieren und werden dann über die ersten Sitzungen, die wir gesprochen haben, reflektieren und können dann ja auch nochmal ansprechen, was wir für die nächsten Tage so vorhaben. Ja, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, jetzt sitzen alle auf der Datenautobahn und fahren Richtung Kongress oder auf ihrem Cyberfahrrad oder schwimmen im digitalen Strom, je nachdem, wie man zu diesem Kongress anreist. Das ist ja auch immer Teil der Anreise, ob man dann auch Trier findet oder
Insider
ähnliches.
Beim Podcast ist so eine Sache.
Ja, Insiderwitz ist manchmal schwierig. Naja, aber davon kann man ja leben. Ja, also wir freuen uns. Vielleicht noch ein kurzer Verweis darauf, dass es noch 2 andere Podcast-Formate gibt, die für uns, den wir eigentlich als Anfänger sozusagen jetzt hinzukommen. Also es gibt einerseits die Ad-Hoc-Session, die auch am Freitag stattfindet, zu Podcasts in der Soziologie. Da sind einige, ich sage jetzt mal, alte Hasen und Häsinnen dabei aus der soziologischen Podcast-Szene. Das lohnt sich sicherlich, da reinzuhören. Da wird es sicherlich auch noch einiges an Reflexionen geben. Und des Weiteren gibt es noch den studentischen Podcast, von dem auch bereits die erste Folge oder beziehungsweise der Teaser jetzt online ist. Den werden wir auch verlinken, wie wir auch in unserer ganzen Medienpräsenz noch arbeiten. Der heißt Gesellschaft unter Spannung und wird von den Studierenden oder von einer ganz engagierten Gruppe von Studierenden bei uns durchgeführt, die das tatsächlich stärker thematisch fokussiert machen, im Gegensatz zu unserem ja hier doch etwas locker flockigen Gespräch, das eher begleitet. Ja, also man neben den vielen Sachen, die man sich jetzt hier als Video und Zoom anschauen muss, muss man jetzt natürlich noch eine ganze Menge Podcasts parallel zum Kongress hören. Also nicht nur die Tage sind ausgelastet, sondern auch die Abende und Nächte. Vielleicht wäre das jetzt ein schönes Schlusswort.
Also vielleicht muss man noch einmal, entweder das, aber ich wollte nur kurz einen Satz zu dem Studi-Podcast sagen. Es ist sehr beeindruckend, wie professionell auch schon der Teaser ist. Ich bin total neugierig darauf, was da kommt, weil es ist wirklich toll, welche Arbeit da drin. Also man hört, dass es ein beeindruckender Podcast sein wird. Was ich interessant finde, ist dieser Podcast oder die Podcasts, die man jetzt so mitnehmen kann, können vielleicht ein bisschen die Illusion von Geselligkeit geben für die Leute, die tatsächlich alleine zu Hause sitzen und am Kongress teilnehmen. Vielleicht ist das so ein bisschen noch die Stimme im Hinterkopf, die noch ein bisschen unterhalten kann. Bye, bye.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.